Vielleicht lassen wir uns wieder am Anfang der Sendung beten miteinander.
Hier auf der Schaukel soll ich ruhig beten. Das ist etwas ungewohnt irgendwie. Aber
ja, wir müssen ja nicht nur in der Kirche beten, sondern Gebet, sprechen mit Gott, ihm Freude zu sagen, können wir überall tun. Vielleicht tun wir es gerade bewusst hier auch. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns auch als spielende Menschen geschaffen hast. Und ich danke dir für die Kinder, die uns immer wieder neu lernen, dass wir nicht nur zum Leisten auf dieser Welt sind, sondern dass wir als Empfangende sind, so wie Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. So schenke uns jetzt auch in dieser Sendung die Freude, dass wir dich loben und preisen können, und öffne unsere und die Herzen der Zuschauer, dass sie diese Botschaft, die du durch uns schenken willst, auch verstehen, zum Lob und Preis deiner Herrlichkeit. So segne uns und alle Menschen, die uns jetzt sehen, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Ja, das hat für alle Menschen die Konsequenz, weil wenn jeder an einem anderen Tag arbeiten muss, ist es auch eine Zerstörung der Familie und auch ein Zerstören der Freiheit des Einzelnen.
Wenn wir Sonntagsarbeit sagen, dann ist das ja eigentlich sehr traurig, dass die Menschen durch diesen Sonntag, der jetzt für die Arbeit gereichen soll, sogar keine Zeit mehr haben, um sich da auch irgendwie zu relaxen, zu toben, zu spielen.
Ja, es droht ein Verlust einer großen Errungenschaft. Das haben zwar nicht die Gewerkschaften errungen, sondern die Kirche damals, zu sagen, wir brauchen einen Tag, an dem der Mensch ausruht und auch entdecken darf, dass er nicht notwendigerweise nur etwas zählt, wenn er produktiv ist. Und ich glaube auch darüber hinaus, wenn wir jetzt die Geschäfte auch sonntags offen haben, dass je mehr Menschen dort arbeiten, desto eine größere Zerstörung auch einer Familienkultur ist. Wenn sie ihren Geburtstag planen, dann konnte man bislang planen, am Samstagabend können wir feiern, weil am Sonntag frei ist. Jetzt müssen alle Familienangehörigen abgefragt werden, sei könnt ihr da. Also es gibt ganz viele Aspekte des menschlichen Miteinanders, das zerstört wird. Und nicht zuletzt eben auch dieses Gottesgebot, du sollst den Sonntag ehren, da sollst du deinen Gott, deinen Schöpfer ehren und ihm gleich tun. Das heißt, auch diesen Kontakt und die Beziehung zu Gott zu pflegen, um die eigene Würde und das eigene Menschsein auch zu erfahren. Jemand, der am Fließband steht und 8 Stunden lang Schrauben sortiert, dessen Würde und Menschsein kommt da weniger zu tragen, als wenn er zum Beispiel im Gottesdienst ist oder auch die Erfahrung macht, in der Natur sich selbst zu begegnen oder auch in der Beziehung mit jemand anders zu leben.
Außerdem wird ja dadurch auch irgendwie der gemeinsame Kirchgang gestört am Sonntag. Jetzt ist plötzlich alles gehetzt. Die Mutter geht jetzt vielleicht nur mit dem Kind, der Vater müsste dann noch später gehen, verkneift sich das vielleicht, weil irgendwie jetzt möchte er doch mit der Familie zusammen sein.
Ja, wir erleben da allenthalben Zerstörung. Auch durch entgegen der Absprachen sind viele Sportveranstaltungen mittlerweile sonntagmorgens, so dass dieses kostbare Geschenk an den Menschen, das oftmals falsch verstanden wird als Pflicht, Pflichtsonntag, das ist natürlich so benannt, aber an sich ist es ein Geschenk an den Menschen, dass er diese Zeit mit Gott in besonderer Weise verbringen kann. Mhm. Und das geht verloren dadurch. Und dadurch auch die Würde des Menschen.
Pater Hubertus, wir haben in einer unserer letzten Sendungen über die Sexualität gesprochen. Da haben Sie den Körper als Tempel des Heiligen Geistes bezeichnet. Und eine Zuschauerin hat dann gemeldet und hat gefragt, was das bedeutet. Sie kann sich darunter nichts vorstellen. Was heißt das, Körper als Tempel des Heiligen Geistes?
Ja, der heilige Paulus im 1. Korintherbrief, im 3. Kapitel, schreibt, dass unser Körper Tempel des Heiligen Geistes ist. Und wenn wir zurück uns versetzen, das Volk Israel hatte den Tempel und dort war die Gegenwart Gottes verehrt. Im Tempel war Gott gegenwärtig. Und wenn wir uns das vorstellen, dass jetzt Paulus sagt, dein Körper ist ein Ort, wo man der Gegenwart Gottes begegnen kann, zeigt es in unbeschreiblicher Weise eigentlich, wie großartig der menschliche Körper von Gott gedacht ist. Und vielleicht kann man so sagen, oder wir können nachher noch über die Schönheit des Körpers auch sprechen. Es bedeutet, dass auch in der Taufe Gott einzieht in den Menschen und wir dadurch ein Ort der Gegenwart Gottes sind. Ähnlich der Mutter Gottes, als sie schwanger war. Dort lebte Gott in ihr und sie war diejenige, die Gott in die Welt hineingetragen hat. Und das sind wir auch eingeladen, das so gleich zu tun.
Wenn Paulus von der Schönheit des Körpers spricht, meint er dann den äußeren Körper, also das, was ich sehe?
Ja, ich denke, dass er beides im Blick hat. Also der Körper als etwas Kostbares, wobei Schönheit ja relativ ist. Also wenn Sie ein Rubensbild anschauen, sind die Menschen, die dort abgebildet sind, im Vergleich zu heutigen Models, sagen wir mal, nicht schön. Und doch wird ein Rubensbild teuer verkauft, weil es ein schönes Bild ist. Also da merkt man, Schönheit ist relativ. Mhm. Und es kommt ja auch darauf an, Sie können ja einen durchgestylten Body sehen und diesen Menschen absolut glatt, uninteressant irgendwie finden. Und Sie können ein hutzliges Männlein irgendwo sehen und der kann berauschend sein. Also Schönheit bezieht sich eigentlich fast noch mehr auf die Fähigkeit der Begegnung und der Möglichkeit, einander nahe zu sein, als jetzt irgendwelche äußeren Formen.
Ich habe übrigens im Internet gewühlt und habe dann unter dem Begriff Körper als Geist, als Tempel des Heiligen Geistes, habe ich etwas entdeckt, nämlich eine Predigt, die den Predigtpreis 2000 bekommen hat von einem deutschen Verlag. Und als ich mir die Predigt durchgelesen habe, die bezieht sich einfach nur auf das gesamte Äußere des Menschen. Da ist also dieser Geistliche darauf eingegangen, dass man mit diesem Körper mit Bedacht umgehen soll, dass man ihn pflegen soll, dass man seine Schönheit unterstreichen soll. Dann hat er noch so ein Beispiel gebracht, Marilyn Monroe, wie die also 8 Stunden lang in der Maske saß und dann schön oder noch schöner gemacht worden ist und die sich dann, glaube ich, 7-mal am Tag gewaschen haben muss und immer wieder an ihrem Körper gearbeitet hat. Aber die gesamte Predigt bezieht sich komischerweise, und finde es ein bisschen merkwürdig, dass sie den Predigtpreis bekommen hat, weil sie sich eben nur auf das Äußere des Menschen bezieht. Mhm. Er hat dann auch diesen Paulus zitiert, der gesagt hat, also wisst ihr nicht, dass der Körper der Tempel des Heiligen Geistes, also geht mit eurem Körper dementsprechend um. Aber dieser Priester sieht das eben als scheinbar in erster Linie rein äußerliche Tat. Aber das ist zu wenig, ne? Da gibt's ja.
Also ich finde sehr gut diesen Begriff, der in der Theatersprache ist, die saß 8 Stunden in der Maske. Weil der Schönheitsbegriff heute ist ja häufig eigentlich etwas darzustellen, was nicht da ist. Ich übertünche geschickt etwas, ich pudre, ich mache eine Perücke, pipapo. Und die Schönheit des Menschen als solches ist ja eigentlich das Gesamtkonzept Gottes mit diesem Menschen. Ich glaube, ich habe schon mal in einer dieser Sendungen erzählt, dass ich mal der Mutter Teresa begegnet bin und die nach heutigem Schönheitsmaßstab, ja klein, verschrumpelt, eigentlich kein Beauty-Typ ist, würde ich es mal sagen. Und als ich ihr begegnete, habe ich eigentlich dieses Empfinden gehabt, noch nie einem so schönen Menschen begegnet zu sein. Also das, was an Schönem uns begegnet, ist sicherlich mehr diese innere Ausstrahlung, als jetzt, dass es einem so ein toller Körper oder sowas ist.
Ja, es ist ja auch, dass man jemanden begegnet, der objektiv gesehen überhaupt nicht schön ist. Vielleicht empfindet man ihn sogar als subjektiv gar nicht schön. Und er hat eine unglaubliche Ausstrahlung. Und der gewinnt vielleicht sogar erst im Laufe des Sprechens miteinander. Und plötzlich empfindet man diesen Menschen, wenn man begeistert ist von ihm, als schön. Obwohl man erstmal durch die Worte und durch inhaltliche Dinge gefangen genommen worden ist.
Ja, da merken wir, da kommen wir dann auch an den Geist heran, der eben nicht einfach nur die Zellen oder das Zusammengefügtsein der Zellen und der Knochen und des Wassers und der Adern des Körpers ist, sondern dass der Heilige Geist praktisch die Kraft ist, die uns auch durchwirkt. Und je mehr ein Mensch sich diesem Heiligen Geist öffnet und hingibt, desto stärker kann Gott durch den Heiligen Geist auch diesen Menschen formen und fördern, sage ich jetzt mal.
Das heißt aber, dass es in dem Moment nicht ich alleine bin, die für das, was, wie ich diesen Rahmen sozusagen, diesen Tempel erfülle und ausfülle, verantwortlich bin, sondern dass ich mich eigentlich für Gott öffnen muss und er hilft.
Ja, jeder Mensch ist auf der einen Seite ganz verantwortlich für das, was geschehen soll, also sich anzustrengen, und der andere Seite ist dann, dass Gott seinen Teil dafür tut, also dieses Miteinander tun. Und ich glaube, dass eigentlich dass das Schöne ist, wenn wir wissen, dass der Heilige Geist in dem Körper eines Menschen ist, das ist was Göttliches in dem anderen und in mir selber auch. Und zu erleben, dass dieses Göttliche in mir entfaltet werden soll und darf. Und ich darf auch bei jemand anderem diesem göttlichen Geist begegnen. Ich glaube auch, dass der Heilige Geist den Menschen prägt und formt, so wie wir es von der Mutter Teresa gerade auch gehabt haben. Je mehr ich mich für ihn öffne, desto stärker bin ich von ihm geformt und geprägt und nicht so sehr von den anderen Dingen, die von außen auf mich zukommen. Der Heilige Augustinus sagt einmal, Gott ist mir näher, als ich mir selber nahe bin. Wenn ich mich auf diesen Weg mache, als Tempel des Heiligen Geistes, ja, Gott nahe zu sein, dann werde ich mich auch finden. Also, wenn wir so ein Wort suchen würden, um dem Egoismus zu frönen, dann müsste man eigentlich sagen, sei egoistisch und finde dich, aber indem du Gott suchst und nicht dich selber. Weil wenn du dich selber suchst, verlierst du dich, weil man meint, man müsste überall und überall dabei sein und gucken und schauen und so. Und eigentlich diese Ruhe zu finden, ich kann in mir selber Gott begegnen.
Die Frage ist ja, ob sich jeder dieser Göttlichkeit so bewusst ist, dass man ein Abbild dieses Göttlichen ist, und ob die Welt vielleicht sogar anders ausschauen würde, wenn sich jeder dessen bewusst wäre, ob jeder noch mehr aus sich machen ließe.
Ja, das ist ja eigentlich der Auftrag auch der Christen, hinauszugehen und diese Botschaft zu verkünden. Gott ist nicht weit weg, sondern er ist jederzeit da, hier. Also wenn wir vorher auf der Schaukel gebetet haben, zu wissen, ich kann überall auf der ganzen Welt beten. Ich kann überall Gott begegnen und bin nirgends alleine. Das finde ich großartig. Mhm. Und das ist die christliche Botschaft auch. Vielleicht kann man da auch ein Gedicht von Werner Bergegrün zitieren. Das beginnt so: Ich bin nicht mein und du bist nicht dein. Keiner kann sein eigen sein. Du bist nicht mein und ich bin nicht dein. Keiner kann das andern sein. So beginnt dieses Gedicht. Und das ist, glaube ich, für viele Menschen heute völlig unverständlich, dass man sagen kann, ich gehöre mir nicht selber. Ich bin nicht mein Eigentum, sondern der Eigentümer von mir ist eigentlich Gott, weil er mich ins Leben geschenkt hat und er in mir lebt. Und ich darf mit meinem Leben diesem Ruf, ich möchte dir nahe sein, antworten.
Ob sich denn alle so bewusst sind, dass sie etwas aus ihrem Leben machen lassen müssen, also dass sie den Heiligen Geist aufnehmen, dass sie Gott etwas aus sich machen lassen, dass sie bereit dafür sind, dass sie sich öffnen. Es gibt einen Spruch von Nelson Mandela, der hat gesagt, der Mensch hat keine Angst vor seiner eigenen Kleinheit, eher Angst vor seiner eigenen Größe. Wenn Sie das jetzt interpretieren müssten, oder wenn ich das jetzt müsste, was bedeutet das eigentlich?
Ich nehme diesen Text sehr gerne für Firmlinge auch, weil ich glaube in der Tat, dass der Mensch auch in der Gefahr ist, gerade auch als Gruppenmund und Mensch oder als Massenmensch, sich ganz bequem einzurichten mit dem, was er so hat. Und alles, was an Herausforderung ist, um ihm über das Gewöhnliche, Alltägliche herauszuziehen, das bedarf ja einer Anstrengung. Also beten bedarf einer Übung, lieben bedarf einer Übung, sich hinzugeben bedarf eines ständigen Trainings. Und so ist es auch, dass der Mensch eigentlich einübt, diese Herausforderung, groß zu sein und stark zu sein, manchmal zu sagen, oh nee, das ist lieber nicht, ich bin lieber unter der Menge und komme nicht raus. Und das ist eigentlich eine antichristliche Botschaft, die wir da vermutlich fast jeder selber auch in seinem Herzen in irgendeinem Winkel auch trägt.
Ich habe kürzlich gelesen, eine Abhandlung eines amerikanischen Psychologen, der Statistiken auch ausgewertet hat und aus seiner eigenen Praxis berichtet und sagt, er hat immer wieder mit Leuten zu tun, die Angst haben, großartig zu werden, die dafür zurückschrecken, sich selbst zu entwickeln. Und das hat ganz unterschiedliche Gründe. Also häufig ist es einfach Angst davor, vor der Größe, weil man nicht genau weiß, was da kommt, aber es ist häufig auch Bequemlichkeit. Und dann gibt es so ein Berufsfeld, das sind die Unteroffiziere. Diese Unteroffiziere, die, wenn die befördert werden sollen, in der Regel, und zwar der Hauptprozentsatz, einfach gar nicht befördert werden wollen. Und lassen sich sogar unheimlich viele Dinge einfallen, damit sie bloß nicht mehr Verantwortung tragen müssen und größer werden und vielleicht über sich selbst hinauswachsen. Aber das gilt auch für alle anderen Menschen scheinbar, in der Regel.
Ja, Verantwortung macht einsam. Das erleben Sie als Mutter, wenn Sie letztendlich irgendwelche Entscheidungen treffen müssen und alle Ihre Kinder dagegen sind und die Nachbarn auch sagen, wie kann man denn nur, dann wird man einsam plötzlich. Und diese vermeintliche, wir schwimmen mit dem Strom, das schützt ja auch gewissermaßen und lässt einen nicht über die Decke kommen. Und dass Menschen diese, ja, und da kommt nochmal diese Abbildlichkeit Gottes auch durch, dass dort, wo ich sage, ja, ich trage Verantwortung für mein Leben. Ich suche nicht die Schuld bei meinem Vater, ich suche nicht die Schuld bei meinem Ehemann, beim Nachbarn, bei meiner Mutter, bei meinen Kindern, sondern ich bin derjenige, der eigentlich verantwortlich ist für mein Leben und ich bejahe mein Leben, indem ich eigentlich alles versuche zu tun, dem Willen Gottes zu entsprechen, nicht um ein Gesetz zu erfüllen, sondern wirklich lebendig zu werden und das Leben in Fülle zu haben, wie es in Paulus auch heißt.
Aber wenn man doch die Nähe Gottes spürt, dann ist man ja nicht mehr alleine, also nicht einsam. Das heißt, man macht das ja theoretisch zu zweit zumindest. Man müsste diese Angst ja gar nicht haben vor der Einsamkeit.
Nein, wir brauchen, dort wo ein Mensch mit Gott lebt, ist er nie einsam. Ich kann sagen, wenn Dietrich Bonhoeffer zum Beispiel auf das Schafott zuschreitet, fühlt er sich, es gibt einen sehr schönen Film, auch einen neuen darüber, sehr beeindruckend diese letzte Szene, wo er genau weiß, er geht da nicht allein hin. Oder Maximilian Kolb im Hungerkeller. Oder viele, ich weiß auch von vielen Kindern, die ganz getrost sind, weil sie wissen, Gott ist bei mir, der Schutzengel, die Mutter Gottes, ich bin nicht alleine. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen auch, dass wir nicht zurückgreifen, dass wir andere benutzen, um uns ja in Sicherheit zu wähnen, weil wir dann immer wieder die Enttäuschung haben. Wir haben es ja letztes Mal auch über die Ehe zu diesem Thema gehabt oder so, immer wieder diese Frage, brauche ich andere? Und da würde ich sagen, eben ich brauche Gott, der mich entfaltet und mich dann zu den anderen sendet auch. Ein Christ ist nie allein, weil er auch den Auftrag hat und auch das Schöne hat, dass er mit anderen zusammenkommt, um dann in der Freude des Miteinanders Gott zu preisen und seinen Alltag zu leben.
Aber ein bisschen ist es doch auch so, dass viele vor Verantwortung zurückschrecken, weil sie wissen, dass damit Arbeit verbunden ist und Arbeit ist mühsam. Und anstatt das Leben als disziplinierten Akt zu sehen oder sich selbst zu disziplinieren, sind sie bequem und faul, entwickeln sich einfach nicht, sperren sich dagegen.
Also da muss ich da widersprechen, insofern, weil ich glaube, dass heute ganz viele Menschen unbeschreiblich aktiv sind und machen und tun ganz wahnsinnig und wir diese Episode mit dem spielenden Kind auf der Schaukel uns eigentlich eine Hilfe sein kann, zu entdecken, der Mensch ist nicht etwas wert dadurch, dass er was produziert, was leistet. Sondern der Mensch ist eigentlich dadurch Mensch, weil er als Geschöpf Gottes den Anruf Gottes beantwortet mit seinem Leben. Und darum würde ich eben nicht sagen, die Menschen sind alle faul. Wo sie, glaube ich, Scheu haben und Angst haben, ist in der Tat, sich zu entfalten. Ich sage ein Beispiel, wenn zum Beispiel man zu jemandem sagt, also Sie sind wirklich ein sehr guter Arbeiter zum Beispiel. Oder nein, ich habe noch ein anderes Beispiel. Ich habe vor längerer Zeit mal in einem Lokal gesagt, zu einer Bedienung, Sie sind ein guter Mensch. Und da ist die Frau in Tränen ausgebrochen und hat gesagt, wie können Sie sagen, dass ich gut bin? Weil sie sich ablehnt. Und das habe ich sehr häufig erlebt, dass wir Menschen finden, dass ich begegne, auch gerade Jugendlichen, die sich selber ablehnen. Und da die Botschaft zu sagen, du bist von Gott gewollt und geliebt und deswegen brauchst du dich nicht abzulehnen, sondern mit diesem Ja Gottes hast du schon so einen Blankoscheck, sag ich mal, um dein Leben zu leben, dass das gehen kann. Und die Angst, ich glaube, dass wir Menschen nicht so leicht geübt sind zu sagen, ja, das habe ich gut gemacht, weil Gott mir die Kraft dazu gibt. Ich sage immer, nein, so gut war es nicht und da finden wir auch nochmal was Schlechtes und hier ist es auch nicht so gut. Sondern zu sagen, ja, das finde ich auch, das war großartig, bin ganz dankbar, dass das mir so gut gelungen ist, preis den Herrn. Das wäre, glaube ich, was wir gerade mit Kindern auch einzuüben, keine falsche Bescheidenheit zu haben, sondern eine Klarheit, auch eine konstruktive Klarheit, was ist richtig und was ist falsch und das auch zu leben.
Ja, aber das ist ja trotzdem ein Akt, wo ich mich disziplinieren muss, wo ich einen Plan haben muss. Und das ist auch, glaube ich, das, was ich dort gelesen habe, bei diesem amerikanischen Psychologen, der eben viele Leute mit großartigen Anlagen sieht, mit denen er dann redet, die vor Verantwortung, vor Größe zurückschauen. Und wenn er sie darauf aufmerksam macht, was sie so alles machen können, dann sagen die, ja, aber da muss ich ja mehr arbeiten. Mhm. Und er sagt dann weiter, dass es eben, dass die Menschen erkennen müssen, dass es im Prinzip ein Akt der Gnade ist, der Gnade Gottes, dass man großartig werden kann. Und das erkennen die wenigsten. Was bedeutet das eigentlich?
Ja, ich glaube, das ist die Gnade Gottes, also der Heilige Geist in uns ist in uns eingegossen und wir müssen jetzt richtig trainieren, dass der sich entfalten kann. Und Paulus sagt einmal, wir müssen alle so rennen, als ob wir den Siegespreis erringen wollen. Und der Siegespreis ist das ewige Leben. Und das ist vermutlich das, was Sie meinen, dass viele Menschen nicht das ewige Leben als Ziel anstreben und deswegen alles tun, um dieses Ziel zu erreichen, sondern eigentlich mehr so diese Bequemlichkeit der Hiesigkeit und dadurch auch die Enttäuschung über das Leben, weil das Leben hier ist eben einfach nicht nur nett und nicht nur schön, aber wenn wir es wissen, es ist ein Trainingslager, um dann die Fülle zu bekommen, dann kann man sagen, es hat einen Sinn, also strenge ich mich an.
Pater Hubertus, haben Sie eigentlich einen Ratschlag für jene Menschen, die so ein bisschen träge sind und ihrer Großartigkeit noch nicht so richtig ins Auge schauen wollen?
Ja, es gibt so einen Spruch, der heißt, lebe deinen Traum und träume nicht dein Leben. Also das heißt, das Leben in die Hand zu nehmen und mit der Kraft Gottes wirklich versuchen, sich in kleinen Stücken zu ändern. Die meisten Leute nehmen sich ja an Silvester vor, in diesem Jahr ändere ich mich total. Und das ist völliger Unsinn. Das wäre das Gleiche, wenn ein Fünfjähriger, der zum ersten Mal am Klavier sitzt, sagt, bis nächste Woche muss ich Chopin spielen können. Sondern zu sagen, und daher hilft die Beichte auch als Weg, das immer wieder zu überprüfen, zu sagen, ich nehme mir einen kleinen Vorsatz, den versuche ich mit der Hilfe Gottes umzusetzen und kann dann tatsächlich loslegen. Also nicht eine kleine Batterie anschließen, sondern wirklich Starkstrom anschließen, würde ich das so sagen, um dann tatsächlich das Leben aus der Kraft Gottes heraus zu gestalten. Die Menschen träumen oft davon, ich möchte groß und stark und pipapo werden, wenn es aber dran geht, lieber nicht, sondern zu sagen, jawohl, mit deiner Hilfe, Herr, schaffe ich alles. Gott Danke. Allein genügt, sagt die Theresia.
Danke für das Gespräch, Pater Hubertus. Schade, dass wir jetzt gehen müssen.